Du hast endlich eine Richtung, ein Ziel und einen Plan. Du bist unterwegs, motiviert und kannst andere begeistern, mitzugehen. Und dann? Dann kommen Widerstände. Plötzlich ist der Weg nicht mehr so klar. Wie können wir das Ziel im Auge behalten, auch wenn wir den Weg nicht mehr klar sehen? Lernen wir von Nehemia.
Jawohl, Nehemia. Wir fangen da mit dieser neuen Predigtreihe und wir können es besser passen, auch nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben von Mallorca, dass das Thema Neuanfang. Der Nehemia ist im Alten Testament ein Mann Gottes gsi, wo letztendlich jetzt so zusammengefasst mit Jerusalem wieder geholfen hat, grundsätzlich neu aufbauen, hat geholfen, den Mauer neu zu bauen, ist eine spannende Geschichte und wir haben gesagt, diese Predigtreihe würde passen, jetzt bevor wir in den Neubau eingehen. Das heisst, man sieht dann ein bisschen später, dass alle mitbauen haben. So, also das haben an dieser Mauer, da haben Apotheker mitbauen, da haben so, es hat alle Handwerker und so. Das heisst, wir alle können am nächsten Samstag mitbauen an der Mauer, jetzt an der äusseren Mauer, mindestens mal mit schauen und Gebetsanliegen mitnehmen. Wir alle haben schon mitbauen, oder die meisten von uns haben mitbauen, nicht nur in Gedanken, sondern auch ganz konkret und ich finde es einfach mega spannend. Und mega spannend ist, dass ja alles zusammen irgendwo einen Anfang hat. Also auch unseren Bau, der hat mehr wie 10 Jahre. Mehr wie 10 Jahre. Vorher hat das angefangen mit den ersten Gedanken, ersten Plänen zu machen, zu schmieden. Das heisst, alles zusammen hat einen Anfang. Und gerade der Nehemia steht eigentlich für da, für einen Neuanfang. Das heisst, wenn man den Nehemia liest, dann liest man von Anfang an, und um das soll es jetzt gerade heute Morgen auch gehen, dass Gott einen Anfang initiiert hat und Nehemia hat sich brauchen lassen. Und es hat ganz viele Sachen in wenigen Bibelversen, wo uns zeigen, wie dass Gott den Neuanfang initiiert. Was muss passieren, dass jemand eine Zigarette raucht und genau im richtigen Moment auf zwei Frauen trifft, die ihm von Gott erzählen, sagt, genau passt. Wie passiert denn so ein Neuanfang? Grundsätzlich steht für mich so ein bisschen beim Neuanfang eben die Herausforderung, dass es zum einen cool ist. Neuanfang sind cool zum einen und zum anderen aber ist es gar nicht so einfach. Also ich habe ein paar Bilder. Neuanfang ist cool, wenn man zum Beispiel jetzt an den Schulanfang denkt. Wir wollen nachher dann im letzten kleinen Abschluss-Worship-Teil, wenn wir dann noch beten für alle, die einen Neuanfang haben, ob Schule oder Lehrer oder Eltern oder was auch immer, oder nach den Ferien, oder Pensionäre, die wieder in eine Ruhe kommen, nachdem sie gereist sind, oder was auch immer. Auf jeden Fall, Neuanfang ist eigentlich eine coole Sache, so. Und fast ein bisschen romantisch manchmal, wenn man dann so Hochzeit allenfalls dort ein bisschen sieht, oder das kleine Küken und so. Aber wenn man selber drin steht oder kurz davor steht und sagt, jetzt ist ein grundsätzlicher Neuanfang gefragt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach. Weil ein Neuanfang impliziert ja, es wird vieles anders. Vielleicht sogar, es wird alles anders als bisher, oder? Und das kann wie bei der Geburt sein, wie der Pensionierung, wie wir vielleicht müssen definitiv Abschied nehmen und ich sterbe nie, Gott. So, also Neuanfang impliziert, es wird total anders. Neuanfang ist auch nicht so schwierig, weil man ja auch vielmal Schönes verlässt. Neuanfang ist nicht so einfach und das ist auch für Israel so gewesen, weil jetzt ist es ja auch schön. Wo wir da hierher sind, vor anderthalb Jahren ungefähr, haben ganz viele Leute zu Recht gesagt und ich habe auch ein bisschen dazugehört, eigentlich wäre es cool, wenn wir da könnten bleiben. Weil es ist so schön jetzt hier innen, oder? Schon so viel grösser wie vorher. Zum Glück ist es für uns ja schon wieder fast zu klein. Und zum Glück haben wir einen Neubau bevor, wo ja, wenn wir gehen, einschauen, nächsten Samstag einfach so viel, es ist so cool. So, also es ist wirklich lässig. Also ich glaube, es fällt uns Ring. Und der Vorteil ist ja, wenn man alle zwei Jahre wieder ein neues Gebäude hat, kann man sich ja immer wieder freuen, so, oder? Ja, denke, das ist noch kein Behärt. Also ich bin ja seit 31 Jahren Prediger und in verschiedenen Gemeinden gewesen und ich habe noch nie müssen, dürfen, bauen. Seit ich da bin, denke ich, das müsste jede Gemeinde erleben, weil ein Neuanfang tut so gut. Es wird doch alles neu. Und wir alle zusammen sind dann auch neu und anders. Und wir können ganz viele andere Sachen machen als bisher. Und das machen wir dann auch. Und dazu herkommt noch, dass wir auch dann mit einer ganz neuen geistlichen, mit einem geistlichen Feuer können drin sein können, wie es jetzt halt, oder im alten Gebäude, wo wir vorher waren, ja nie so möglich war, oder? Es ist dann alles neu. Yes, Sie haben zu Recht gelacht. Was wir sicher mitnehmen vom alten Gebäude, also was wir nicht mitnehmen, ist die Stühle. Ich habe gerade heute Morgen mit jemandem darüber geredet. Aber was wir sicher mitnehmen, ist uns selber. Inklusive unsere Wünsche, unsere Träume, also das neue Gebäude, was dann alles wird anders werden. Aber wir selber sind ja immer noch ein bisschen die gleichen. Und meine grosse Frage war, als ich mich vorbereitet habe, ich immer wieder denke, nein, es geht jetzt darum, hey, wie können wir uns Vollgas ausrichten dann auf den Neubau und so und uns freuen. Aber ich habe wieder gemerkt, die Frage ist dann, was erhofft sich Gott, dass wir neu machen? Was soll denn aus Gottes Sicht neu werden? Und zwar nicht im Gebäude, weil das schon fast fertig, sondern in unserem Herzen oder in unserem Denken. Weil ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott Neues will schaffen. Und das ist mein allererster Punkt, aber ich will zuerst noch mal Geschichte nachlesen. Mein allererster Punkt ist, wenn wir nicht immer wieder neu anfangen haben oder mindestens Weiterentwicklungsknotenpunkt, der ja auch neu ist. Ein Leben, das nicht immer wieder neu kann sich ausrichten und neu anfangen oder weitergehen, neu, stirbt letztendlich oder lebt es nicht. Und darum ist die grosse Frage, was will denn Gott Neues machen? Und jetzt, ich will nicht nur vom Neubau reden, sondern auch von unserem Leben. Was will denn Gott schon, vielleicht sogar schon lange, neu machen? Und er will es wirklich neu machen. Dass etwas Neues darf in unserem Leben sein. Was will er uns schenken? Wie dann er es initiiert und auch was sein Anliegen ist, merken wir im Buch von Nehemia. Ja, ein Vers als Startvers herausgelesen, aber ich werde nachher eine Geschichte erzählen. Dies ist der Bericht von Nehemia, im Alten Testament, dem Sohn Hachalias. Es geschah im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien im Monat Kislev. Ich hielt mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich, oder da geschah es, werde dann viel übersetzen. Da besuchte mich Hanania, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Da geschah es, kommt mein Bruder von Jerusalem, vom alter Ort. Der Nehemia ist weit weg. Das ganze Volk ist verschleppt worden auf Babylon. Und zwar ungefähr zu dieser Zeit, ungefähr 140 Jahre vorher, es ist je nach Zeitrechnung verschieden, vor 140 Jahren, ist Jerusalem total zerstört worden, total kaputt und so. Und das Volk Israel ist nach Babylon relativ weit weg verschleppt worden, neu gepflanzt worden. Und dort war der Nehemia im Königshaus. Und er war Mundschenk. Und Mundschenk heisst eigentlich, das ist eine der höchsten Stellungen als Ausländer sowieso. Also er war ein hoher Beamter, wo quasi der probiert, nicht nur zu essen und wird vielleicht vergiftet, wo der König jetzt vergiftet werden soll. Das war sein Hauptjob, aber er war eigentlich ein hoher Beamter. Und vermutlich sein Urgroßvater ist verschleppt worden. Und das Volk Israel war dort in dem Babylon gewesen. Es hatte einen kleinen Rest in Jerusalem, noch in selben Gebiet, aber mehr oder weniger dort weiter weg. Und er ist besucht worden. Und er hat dann gefragt, hey, wie geht es eigentlich in der Heimat? Wie sieht es dort aus? Und die erzählen, die Heimat ist zerstört, die Heimat ist total kaputt, es ist eine Riesennot. Die noch ein bisschen dort sind, die paar Juden, die werden angegriffen von Leuten. Und eben Jerusalem selber ist eine riesige Ruine. Und dann steht geschrieben, wo der Nehemia das gehört hat, hat er angefangen zu prüfen. Prüfen ohne Ende. Er war tagelang traurig gewesen und er hat gefastet und hat zu Gott gebetet. Und wo er ein langes Gebet ist da überliefert, wo er gesagt hat, Herr, wir haben uns versündigt an dir, es ist unser Problem, dass wir nicht dort sind, wo wir eigentlich sein müssten. Es tut mir leid, bitte verzeih uns. Und er hat Gott dann auch noch vorgegeben, du hast doch gesagt, du wirst uns dann erretten wieder. Du lässt uns nicht auf ewig da zurück. Und hat Gott die Verheißungen vorgenommen, du wirst uns wieder zurückbringen, hast du schon in Mose gesagt, wenn du uns einmal verstoßen hast. Und so weiter. Und dann hat er noch darum gebetet, Herr, schenk Gnade, wenn ich mit dem König über das rede. Und nachher heisst es, 4 Monate später, ich denke schon an dieser Stelle gedacht, oder? Jetzt leidet man mega und dann muss man 4 Monate lang warten, oder? Bis man eine Gelegenheit hat, vor dem König ist. Und der König sieht dann Nehemia und sagt, wieso bist du so traurig? Bist du etwa krank? Ich meine, der Mundschenk, der krank ist und so, oder? Und er ist verschrocken, Nehemia. Und wir können es so deuten, er sagt, er ist einfach wirklich schockiert gewesen. Jetzt bin ich herausgefordert, zu reden oder nicht zu reden. Und er hat alle Mut gefasst und hat gesagt, nein, ich bin nicht krank. Aber ich kann ja nicht fröhlich sein, wenn mein Volk, meine Ortschaft in einer Ruine ist und eigentlich nicht mehr lebt und in Nöte ist und so weiter. Er hat beschrieben, was das Problem ist in seiner alten Heimat. Und der König hat gesagt, was möchtest du, dass ich dir tue? Mega cool. Wie lange könnte man so etwas warten, he? Wenn der grösste Regent, der reichste Mann, einen fragt, was kann ich dir tun? Und was sagt man da als kleiner Mundschenk, der eigentlich ein Fremdling ist und so? Er sagt mutig. Ja, also ich würde gern zurück in meine Heimat, würde gern dort aufbauen. Wie lange dauert denn die Reise? Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, aber hat einfach mal einen Zeitpunkt gesagt und so weiter. Aber ich bräuchte dann auch noch, wäre es noch cool, wenn du mir einen Brief mitgeben würdest, dass ich sicher dort ankomme. Und Holz sollte ich noch haben, könntest du noch etwas schreiben, dass ich den Holz überkomme, um die Stadt aufzubauen und so weiter. Und der König, es steht so geschrieben, ist mit der Königin da am Zulassen und so. Und der König, vielleicht wegen ihr, ich weiß es nicht, auf jeden Fall sagt er dann, ja, ich mache das alles. Du kannst sogar noch Soldaten haben, die dich beschützen und mit dir werden reisen. Und dann ist der Nehemia losgezogen und hat sein Projekt vom Aufbau für Jerusalem, respektive vor allem die Mauer mal wieder aufbauen, lanciert. Wir müssen noch dazu sagen, ungefähr, vor 14 Jahren vorher ist der Esra schon auf Jerusalem gegangen, um das geistliche Leben, den Tempel wieder zu beleben. Aber die Stadt hat als Sicherheit, oder dass sie überhaupt lebt, hat die Mauer gebraucht. Jetzt, was läuft eigentlich da ganz genau ab? Gott hat ein grosses Anliegen von Anfang an gehabt, seit er Israel berufen hat, sein Volk zu sein, hat ein Anliegen gehabt, durch sein Volk soll die Welt verherrlicht werden. In seinem Volk wird Gott mit drin leben. Und Jerusalem ist eigentlich Sinnbild für den Ort, wo Gott lebt, wo seine Herrlichkeit ist. Und der Ort, wo die Herrlichkeit in die Welt rausgehen soll. Das war immer das Ziel. Und darum ist Nehemia nicht nur Mauern bauen, sondern den Ort der Gegenwart Gottes neu aufbauen. Und jetzt an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, was ist denn, warum ist das so wichtig und was ist das für ein Bild für uns? Ich will das nochmal sagen und es ist wahrscheinlich eigentlich ein bisschen eine steile These. Ohne Neuanfang ist ein lebendiges, echtes Christsein gar nicht möglich. Ohne Neuanfang ist ein echtes, lebendiges Christsein nicht möglich. Wir haben ja jetzt einen Schulanfang. Darum ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen von einer Lehrerin, die gefragt hat, Kinder, was muss ich tun, dass ich in den Himmel komme? Und sie hat gesagt, wenn ich alles, was ich habe, verkaufen, wenn ich mein Auto verkaufen, wenn ich mein Haus verkaufen, wenn ich dann alles Geld der Kirche spende, das ist übrigens eine gute Sache, nichts dagegen sagen, so, wer das vorhat, komme ich dann in den Himmel? Und die Kinder haben schon gemerkt, bei der ersten Frage sowieso, da muss man Nein sagen. Nein, sicher kommst du nicht in den Himmel, wenn du das machst, das ist nicht der Weg. Und dann sagt sie, und wenn ich arbeiten würde, wenn ich dort putzen würde, den Rasenmeier, alles in Ordnung bringen. Wir brauchen übrigens den ganz viele Leute so, im Neubau, Klammer zu und so. Komme ich denn in den Himmel? Ich würde jetzt am liebsten Ja sagen, dass wir nachher einen Haufen Mitarbeiter haben. Aber ich auf jeden Fall sagt Gott, sagen die Kinder nachher rufen alle wieder Nein. Und sie haben sich schon langsam darauf eingestellt, dass alles nicht die richtige Antwort ist. Und dann sagt sie noch, und wenn ich jetzt immer zu allen Tieren ganz lieb bin und wenn ich allen Kindern immer wieder würde Süßigkeiten verschenken, auch Ei, komme ich dann in den Himmel? Und die Kinder haben es richtig gewusst, natürlich, und eben sind in dem Flow gewesen, Nein. Und dann nachher fragt sie, ja, was muss ich denn machen, dass ich in den Himmel komme? Und dann hebt ein Kind auf, ich sehe es so gerade vor mir, und sagt, sie müssen sterben. In den Himmel kommt man, wenn man stirbt. Wie ein Weise. Es gilt auch für uns Lebenden. Das ist das, was Nehemia gemacht hat. Sterben ist ein Sinnbild, auch da an dieser Stelle, für Hingabe. Alles geben. Wenn wir wollen, ein echtes, richtiges Leben und Gott wirklich erleben, ganzheitlich, dann geht es darum, dass wir uns ganz auf ihn ausrichten. Und der Nehemia hat das total gemacht. Wir sehen es nachher dann gerade noch. Aber eins kann ich ja schon erwähnen. Ich meine, es gibt, vielleicht kennen manche von euch Königin Esther, die Geschichte von der Königin Esther. Sie war sogar Königin gewesen. Und sie hat etwas Wichtiges sagen im König, oder? Und dann hat sie gewusst, wenn man einfach so zum König geht, stirbt man in der Regel. Es sei denn, der König tut den Stab auf ihm setzen und sagt, sie muss jetzt nicht sterben. Aber wenn er das nicht macht, dann stirbt man einfach. Und eigentlich ist das auch beim Nehemia so gewesen, oder? Er hat sich getraut, dem König ihren Namen zu sagen und hat nicht gewusst, was passiert. Die Königin Esther hat gesagt, komm ich um, so komm ich um. Und ist gegangen. Das haben wir vor jeder Prüfung gesagt, im theologischen Studium. Komm ich um, so komm ich um. Und ist gegangen. Also, Hingabe. Ein totales Trainieren geben. Wer will leben, muss sich total trainieren geben. Und ohne Neuanfang, ohne Frühling gibt es keinen Sommer. Ohne Geburt ist ja auch eine Form von aus dem Sterben, aus einem neuen Leben gibt es kein neues Leben. Oder vor allem auch ohne neue Erlebnisse. Und zwar nicht bloß, ich sage jetzt, eben ein neues Gebäude erstellen, wie wir es dürfen machen, sondern ohne geistliche Erlebnisse ist ein Leben nicht möglich. Und das ist aber, geistliches Leben nicht möglich, aber das ist eine ganz grosse Herausforderung, weil tiefe Veränderungen und Erneuerungen, vielleicht auch die, die wir brauchen, die gehen nicht so einfach. Es hat mich so ein bisschen beschäftigt und ich habe es dann ein bisschen auf die Zeit geschoben und gesagt, wir sind anders als andere Viva-Kirchen. Und zwar hat der Frühling hat ein Prediger das Zeugnis gegeben und hat gesagt, wir sind als ganze Gemeinde zusammengestanden und haben probiert herauszufinden, was läuft noch nicht gut in unserem Miteinander, in unserer Kultur. Und dann haben sich alle sind sich einig gewesen, unsere Welcome-Kultur, das heisst, dass man willkommen, dass man andere Leute willkommen heisst, dass andere Leute sich wohlfühlen, da sind wir nicht gut. Und wir wollen es ändern. Sie haben ein Statement gemacht, er hat es mir dann erzählt, er hat nach ein paar Abend, wo sie das herausgefunden haben, sind sie aufgestanden und gesagt, wir wollen das ändern. Wir wollen eine Gemeinde sein, die eine Willkommenskultur hat, wo jeder sich wohl ist, wo nahe kommt und so weiter. Und zwei Jahre später, der Frühling, hat er einen Bericht gemacht, wo es steht. Und er hat dann gesagt, was nachlesen, nach 14 Monaten Predigen, und Psyche und mit Teamleiter reden, nach 24 Predigten in diversen Predigtserien sind wir zum Schluss gekommen, es hat sich nichts oder nicht viel geändert. Ich habe gedacht, Scheibe, Mann, wir haben noch 3 Monate Zeit, um das zu ändern, was nicht gut ist. Wir müssen Gas geben, aber so viele Predigen können wir nicht. So. Wie kommen wir denn dorthin? Und ich sage jetzt nicht, es muss alles anders werden. Es muss eigentlich fast nichts anders werden, weil wir ja schon... Ja, ich finde wirklich, vieles ist so cool in unserer Gemeinde. Und trotzdem, was können wir machen, dass wir wirklich auch einen geistlichen Neuanfang haben und nicht nur ein Gebäude-Neuanfang? Beim Nehemia, jetzt da noch schon beim Start von Nehemia, wir haben ja noch mehr Predigten darüber, habe ich 5 Sachen gesehen, die Gott macht. Und wenn man in diesen 5 Sachen hineinläuft, dann glaube ich, nein, dann sieht man in der Bibel und man sieht in unserem Leben, dann kann Gott auch tiefere, neue Sachen machen. Ich will ein bisschen, ganz schnell ein bisschen durchfräsen. Es langt uns nicht bei jedem, weiss ich, wie lange es bin, aber durchfräsen durch die fünf Sachen, wo Gott will und kann auch in unserer Gemeinde das erneuern, was muss erneuert werden. Ich meine, jedes gute Auto braucht mal einen Service und wir ja auch. Also, wie gesagt, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen und trotzdem glaube ich schon, es liegt noch viel, viel mehr drin. Und ich glaube, dass Gott uns noch viel mehr schenken will als bisher. Und die Frage ist, sind wir offen für das, wenn wir auch jetzt die Möglichkeit haben. Aber es gilt auch für unser persönliches geistliches Leben. Ich glaube tatsächlich, es liegt noch viel, viel mehr drin in unserem Leben mit Gott. Gott wird noch viel mehr drin hineinlegen, aber ich glaube, es braucht gewisse Neuanfänge, auch ganz persönlicher Natur. Der erste Punkt. Neuanfang fängt in der Regel mit einem göttlichen Kairos-Moment an. Wir können es letztlich nicht machen. Es begab sich aber als Kaiser Augustus, so fängt die Weihnachtsgeschichte an, oder? Gott hat den Punkt festgelegt, jetzt. Gott hat beim Nehemia oder dem Volk Israel den Punkt gesagt, jetzt. Übrigens, 140 Jahre vorher steht, der König Kyros hat plötzlich nichts am Hut aus mit Gott von Israels, die Eindruck hatte Nacht, jetzt sollen sie den Tempel aufbauen. Jetzt soll er wieder möglich sein, das verkündet, Gott lebt und so weiter. Und Israel können mal fangen am Tempel bauen und so. Es begab sich aber, ich glaube, das sind geistliche Momente, wo Gott uns schenkt. Und ich glaube, dass für einige auch heute Morgen da ein Punkt ist, wo Gott dein Herz jetzt berührt und sagt, in dem Lebensbereich will ich Gott gern dich weiterbringen. Willst du das auch? Das sind so göttliche Momente, wo man spürt, jawohl, jetzt ist es dran. Wir nennen das, oder ich nenne das sehr oft auch, den Next Step, den nächsten Schritt. Jetzt ist ein Schritt dran. Jetzt muss ich etwas machen. Der Josa hat, ich habe es zwar eigentlich nicht wollen predigen heute, und ich will es auch nicht predigen, aber ich will es erwähnen. Der Josa hat, bevor sie ins neue Land eingezogen sind, und wir sind ja auch an dem Punkt, bevor sie ins neue Land sind, hat Gott ihm den Auftrag gegeben und gesagt, sag im ganzen Volk, tun dein Heiligen, denn morgen werde ich Wunder tun. Und auf das aber ein bisschen später, bevor sie eingezogen sind, haben plötzlich alle Männer sich sollen beschneiden lassen wieder. Das heisst, sie waren 40 Jahre lang in der Wüste gewesen, und das Zeichen, das dem wir gehören, zu Gott, das war beschneiden gewesen, das Zeichen haben sie 40 Jahre lang nicht gemacht, Gott hat sie auch nicht speziell darauf hingewiesen, aber jetzt ist dran, dass wir uns heiligen. Und heiligen heisst eigentlich nicht perfekt und vollkommen werden, sondern heiligen heisst ausgesondert werden, sich total ausrichten auf Gott, wir gehören Gott und niemandem sonst. Ich glaube, es ist für uns ein wichtiger Punkt, vielleicht auch jetzt nach dieser Ferienzeit, die wir immer an mir erlebt haben, vielleicht auch einfach für uns persönlich, wo wir jetzt gerade stehen, zu sagen, jawohl, wir richten uns ganz auf Gott aus. Und Gott spricht uns das an, spricht das an, was bei dir jetzt neu dran ist. Und die Frage ist an dieser Stelle, fassen wir den Punkt oder nicht? Er gibt uns immer wieder so einen Moment, solange wir leben. Aber irgendwann sterben wir. Und ich habe schon als Junge gesagt, weil ich Jesus gern hatte und geliebt habe, danke vielmals, dass du vergisst für alle Momente, die ich verpasst habe. Und ich habe sicher ganz viele Momente verpasst, aber ich bin so froh, dass ich gewisse Momente gepackt habe. Nicht verpasst. Zweiter Punkt ist, und übrigens, da man es nicht verpasst, der entscheidende Punkt ist, dass wir ihn lieben. Und dann verpassen wir vielleicht ein paar Momente, aber nicht die entscheidenden. Und er ist ja so gnädig, gibt uns ja immer wieder eine Chance, wie wir ihn dann lieben und das packen. Zweite ist, Neuanfang fängt immer mit einer ehrlichen Analyse an. Die zurückgekehrten leiden bittere Not, haben die Männer erzählt. Man beschimpft sie, von der Stadt Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Ich glaube, ein Problem vielmal, dass wir nicht weiterkommen im persönlichen Leben oder als Gemeinde, dass wir Sachen beschönigen, die gar nicht schön sind. Und das ist vielleicht ein bisschen so ein Typ wie ich, der vor allem immer das Gute sehe und das Gute herausheben will. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Aber es gibt Momente, wo wir herstehen und ehrlich heranschauen und sagen, da ist nie die Ordnung in meinem Leben, das muss ich ändern. Oder wenn wir einen guten Freund haben und Gott uns sagt, hey, weise ihn darauf hin, da läuft etwas. Wenn er weitergeht in dem Leben, dann landet er am Ort, wo es nicht gut ist für ihn. Dann müssen wir das ganz, ganz ehrlich sagen. Und das Problem ist schon vielmal, dass wir einander das vielleicht dann auch nicht so getrauen zu sagen, weil halt das Gegenüber innerlich vielleicht offen ist, aber äußerlich nicht. Also ich habe das schon erlebt, dass Leute zu mir ins Gespräch oder in die Seelsorge gekommen sind und einer hatte so einen bulligen Mann von mir, ist ein riesen Typ gewesen, hochroter Kopf, wahrscheinlich Navy Seal begabt und so, oder? Steht vor mir und sagt, du musst mir jetzt ganz ehrlich sagen und ich erwarte, dass du mir sagst, was in meinem Leben falsch läuft. Und ich habe schon gesehen, wahrscheinlich hat eine Frau geschickt oder so. Irgendwie und so, oder? Und der hat mich dermaßen angeschaut, ich habe nur Gutes gesehen bei ihm. Der war so ein Guter. Und ich habe dann nachher schon hinten drin gemerkt, Scheibemann, wenn er das nächste Mal kommt, egal wie, so, und wenn er vielleicht sogar noch Waffen dabei hat, was mich nicht überrascht und so, wenn er schon so kommt, sag ihm doch gleich ehrlich. Und ich glaube, die ehrliche Analyse, das ist ein weiterer Schlüssel für einen Neuanfang, wenn wir ehrlich in die Augen schauen, wo brauchen wir Erneuerung? Persönlich wie auch als Gemeinde. Dritter Schlüssel, Erneuerung fängt dort an, wo Gott unser Herz dann auch darf berühren. Oder denn ich meine, das ist 140 Jahre lang gegangen, bevor ein Esra und ein Nehemia so tief berührt sind, dass sie dann mutig den Neuanfang angegangen sind. Aber der Hauptschlüssel ist, darf uns Gott unser Herz berühren? Weil sonst bleibt alles äußere Geschichte. Wenn wir nicht aus einer echten Betroffenheit, wo Gott uns aufs Herz will legen, etwas ändern, dann, dann wird alles nur Tradition oder es bleibt wie es ist und wir probieren einfach äußerlich das irgendwie gut zu handeln. Und ich träume davon, und da und dort erlebe ich es immer wieder auch, aber ich träume noch viel mehr davon, dass wir als Gemeinde das gewisse Etwas haben. Greg Gröschel hat einmal ein Buch geschrieben, Unwiderstehlich, und er beschreibt Gemeinden, die das gewisse Etwas haben. Und es ist fast ein bisschen ärgerlich, man muss das Buch bis zum Schluss lesen, wo man ein bisschen merkt, was er eigentlich meint. Und er sagt dann immer wieder, und ich sage es gar nicht, weil man es gar nicht so genau sagen kann, aber ich sage es jetzt gleich schon zusammenfassend, können aber es gleich noch lesen. Letztlich geht es ein bisschen um das gewisse Etwas ist eigentlich da, dass der Heilige Geist eine Leidenschaft schenkt, in einer grossen Masse von Leuten in die gleiche Richtung zu gehen, einander lieben, wo göttliche Liebe ist, das kann man nicht machen, und ein Heiliger Geist, der ganz fein reden kann und die grosse Masse geht in die richtige Richtung. Und das habe ich empfunden, wenn ich Geschichte gelesen habe, wie wir jetzt zu dem Neubau sind. Wir sind uns so einig gewesen, oder ihr, ich war noch nicht da gewesen, und das war so klar gewesen. Ist ja so klar gewesen, da herzukommen und so. Und das gewisse Etwas, dass der Geist Gottes uns als ganze Gemeinde führt und wir in Liebe miteinander, aber in Liebe zu Jesus und klar sehen, was jetzt dran ist, das wünsche ich mir dann auch erst recht, wenn wir dann dort sind. Und das gewisse Etwas, das kann man nicht machen, außer dass wir offen sind für das. Der Geist Gottes uns darf leiten. Das gewisse Etwas. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein extra Predigt zu dem. Neuanfang fängt viertens an, wenn wir beten aus einer Abhängigkeit raus. Wir haben im Moment so viel Nöte in verschiedenen Bereichen. Ich sage jetzt nicht, dass das auch die Finanzen, ein bisschen, also nicht die Finanzen betrifft und so, weil es soll ja nicht nur um die Finanzen gehen. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der alles Geld von der Welt hat. Er wird uns schauen, so, da bin ich überzeugt. Trotzdem haben wir eine grosse Herausforderung. Aber auch in anderen Sachen. Das heisst, wenn wir wirklich abhängig sind und wirklich eine Not haben, dann sind wir in der Regel Weltmeister mit Beten. Und wenn wirklich, wirklich, wirklich eine Not ist, dann betet auch der Mensch, der noch gar nicht gebetet hat, meistens kurz vor dem Flugzeugabsturz oder so, oder? Jesus, ein Heiliger Geist, wir können es nicht machen. Aber du kannst es machen, dass wir wie Weltmeister beten, auch wenn wir nicht gerade in einem Flugzeugabsturz sitzen. Und ich wünsche mir, dass das auch bleibt. kleiner Werbespot für Mittwochstunde, wo man betet. Jeden Mittwoch, 7 bis 8, aus dem Neuland-Prayer, das ist halb 8. Auch lasst uns beten wie Weltmeister und Gott vorheben, du hast noch mehr vor. Und zwar eben erst recht, jetzt geht es erst recht los. So. Genau, und das Letzte ist noch, Neuanfang fängt dort an, wo man mutige Schritte macht. Ich finde es mega cool, den Nehemia, wo er dann nachher sich getraut hat, vor dem König zu stehen, hat, und der König fragt, was willst du von mir? Hat er eigentlich mit heute Wort hat er gesagt, ich brauche ungefähr 2,3 Millionen, ich würde gerne 12 Jahre frei haben, so lange war er nämlich vor, gewesen, und ich brauche ungefähr 52 Soldaten, die mit mir kommen und das ganze Projekt machen und so. Und das hat er dem Gott gesagt. Das war sein Plan gewesen. Und er hat ja schon gebetet, Herr, schenkt an meinen Plan, wenn ich dem mit dem König reden kann. Klingt. Aber das muss man zuerst einmal noch machen. Es gibt so den Satz, und der gefällt mir, Glaube definiert sich durch Risiko. Wenn wir wirklich an Gott glauben, wird es uns in die Situation führen, dass wir Risiko auf uns nehmen und mutig Sachen anpacken. Ein Gespräch führen, wie wir es von der Damaris gehört haben, auf jemand Neues, Jungs zugehen und sagen, kann ich mit dir über Gott reden? Braucht mega Mut. Und da könnte ich jetzt ganz, ganz viele Sachen aufzählen, was alles Mut braucht. Aber das Ziel von Gott ist, dass wir ihn erleben. Und wir können ihn dann erleben, wenn wir mutige Sachen angehen. Und ich hoffe, dass der Neubau, ich bleibe jetzt halt ein bisschen bei dem, es passt ja auch so zum Bauen, oder? Aber ich hoffe nicht, dass das der letzte grosse Mutschritt war für uns als Gemeinde. Sondern dass es der Anfang war. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass man Häuser baut, sondern es geht darum, dass man mutig die Herrlichkeit Gottes in die Welt trägt. Es geht mutig auch in dem Ding, dass man sagt, ich gehe jetzt den nächsten Schritt in meinem persönlichen geistlichen Leben. Ich suche jetzt einen Seelsorger auf. Oder vorletzte Woche hat mir jemand neuer Verwandte angerufen und gesagt, ich habe mich entschieden, ich mache Therapie. Mega Mut gebraucht. Lasst uns das tun, was Gott uns aufs Herz geht und mutig Risiko auf uns nehmen. Lasst uns etwas tun, dann werden wir Gott erleben. Amen. Herr Jesus, du siehst, wo das jedes von uns einen mutigen Schritt braucht. Und Herr Jesus, wir als Gemeinde haben auch schon mutige Schritte da und du weißt auch aber, was unsere neue Herausforderung ist jetzt, der kommenden Woche und Monate. Und Herr Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, zeig du jedem von uns, was dran ist. Und schenk, dass unsere Herzen offen sind und uns berühren lassen von deiner Idee, von deinen Gedanken. Und gib uns den Mut, das zu tun, was du uns sagst. Und wenn du jetzt herausgefordert bist, in einer Beziehung einen ersten Schritt zu tun, vom Verzeihen, dann mach das. Wenn Gott dir jetzt aufs Herz legt, dass du jemandem musst deine Schuld bekennen oder du falsch gemacht hast, bekennen und jetzt ist der Zeitpunkt da, das zu machen, dann mach das jetzt. Wenn es für dich dran ist, den Beruf zu wechseln, den du schon lange geahnt hast, aber vor der Herausforderung dich zögerst, aber merkst es dran, dann gang den Weg. Wenn es für dich dran ist, wenn du merkst, dass du jemanden musst ansprechen, um von Gott zu erzählen. Ein Freund, ein Verwandter, ein Arbeitskollege. Dann mach das. Gott segne dich. Mit genug Geld, mit genug Zeit, mit genug Kraft und genug Mut. Er schenkt dir einen Neuanfang. Und er freut sich über einen Neuanfang. Amen.